Als nächstes möchte ich Ihnen Andreas Kolb vorstellen, ein Autor, der unter diesem Pseudonym seine Bücher veröffentlicht, weil er als Pfarrer in Thüringen arbeitet. Und er findet, dass der Thüringer Wald große Geschichten verdient hat, so liest man es zumindest in der Verlagsankündigung. Seine erste Krimisatire erschien unter dem Titel »Der gute Mensch von Düsteroda«. Und jetzt erfolgte ein Roman über das romantische Schloss Reinhardsbrunn, das neue Besitzer bekommt, die aller Wahrscheinlichkeit nach jedoch Vampire sind.
Andreas Kolb, herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, dass ich da bin.
Ich bin schon gespannt auf alles das, was Sie mir jetzt zu Ihrer Autorentätigkeit sagen, denn Sie sind recht jung in diesem Medium als Autor aufgetreten, ist das so?
Mein Alter jetzt?
Die Schriftstellertätigkeit.
Ja, das ist jetzt also mein zweiter Roman. Ansonsten schreibe ich schon länger. Das ist halt als Leidenschaft neben dem Beruf immer präsent gewesen, von Gedicht bis zur lustigen Ansprache oder ja, auch Romanfragmente habe ich schon zustande gebracht, wie das vielleicht so vielen Autoren so geht, dass man erstmal für die Schreibtischschublade produziert und Ideen kommen und irgendwann hat es dann bei mir Klick gemacht und ich habe gesagt, jetzt habe ich auch Projekte, die ich dann mal zu Ende führen will.
Mhm. Wann hat das konkret angefangen bei Ihnen? In der Schulzeit schon?
Das Schreiben und Fantasieren auf jeden Fall in der Schulzeit, dafür war ja da Zeit genug, die Langeweile war groß und da ging der Kopf auf Reisen. Und später habe ich es dann auch als Ausgleich einfach wieder entdeckt, die Fantasiereisen wieder zu wagen und aufzuschreiben, was mir dann durch den Kopf geht.
Haben Sie irgendwelche Vorbilder gehabt, an denen Sie sich orientiert haben?
Ich habe manche literarische Vorbilder. Vielleicht nenne ich heute mal den kürzlich verstorbenen Philipp Kerr. Den habe ich immer sehr gerne gelesen. Und ich glaube, wer mein erstes Buch kennt, Der gute Mensch von Düsteroda, der findet vielleicht auch den Stil ein bisschen wieder.
Hat Sie denn jemand gefördert, in dieser Richtung Schreiben zu lernen oder zu perfektionieren?
Nee, das war eigentlich mehr so, nicht unbedingt Learning by Doing. Ich habe auch schon Bücher anderer mal analysiert, wie das geht, oder Schreibratgeber gelesen, wie eine Geschichte aufzubauen ist, was man da so zu bedenken hat, damit ich das nicht zu blauäugig angehe, aber letzten Endes ist das dann auf meinem Mist gewachsen.
Das heißt also, Sie sind autorenseitig mehr der Autodidakt.
Genau, richtig. Also das hat einfach hobbymäßig angefangen. Und jetzt komme ich also langsam dahin, dass ich das Handwerkszeug beherrsche. Ne? Mhm.
Wie muss man sich denn vorstellen, wie schreiben Sie denn? Haben Sie feste Zeiten? Stehen Sie nachts auf oder sind Sie der Morgenarbeiter?
Ich gönne mir meistens morgens so eine halbe Stunde, manchmal auch nur 20 Minuten, dass ich irgendwas zu Papier bringe. Lass es dann eine Seite sein oder anderthalb. Und ich denke mir immer, besser was Schlechtes geschrieben als gar nichts geschrieben. Dann kann man am nächsten Tag nochmal drüber gucken und das redigieren. Aber ich bin schon so ein regelmäßiger Typ. Und wenn ich einen Plan habe, dann kann ich auch gut meine Arbeit in kleine Schritte aufteilen und dann jeden Tag ein bisschen was dran machen.
Herr Kolb, wenn man selber Bücher schreibt, dann ist man ja immer auch geneigt zu lesen. Was ist denn das erste Buch, an das Sie sich erinnern?
Also ich erinnere mich an, ich glaube, einen großen Leseeindruck hat in der Jugend auf mich gemacht, Der Herr der Ringe von Tolkien.
Den haben Sie durchgeschmuggelt?
Den habe ich ja in der Jugendzeit zwei oder dreimal dann sogar. Das war wirklich ein großes Erlebnis.
Und welches Buch haben Sie jetzt zuletzt gelesen?
Zuletzt habe ich gelesen von Volker Kutscher aus der Gerion-Rath-Reihe. Den fünften Band. Ein spannender Krimi, der so zur Nazi-Zeit spielt. Also Ende der Weimarer Zeit, so an der Grenze. Ne?
Sie haben sich jetzt in ein Literaturmetier gewagt. Also Sie bleiben in Thüringen vom Stoff her. Wie finden Sie Ihre Stoffe?
Ganz unterschiedlich. Bei meinem ersten Buch war es so, dass da die Hauptperson quasi plötzlich mit am Frühstückstisch saß. Ich habe mit meiner Frau gesprochen und auf einmal war da jemand Drittes im Raum und ich habe mir die Person notiert und bin von der Person ausgegangen. Diesmal war es etwas anders. Im Mittelpunkt des Buches steht ja auch das Schloss Reinhardsbrunn. Und das Schloss Reinhardsbrunn, das hat mich sehr fasziniert, als ich nach Thüringen gezogen bin. Diese Geschichte, die dahinter steht, aber vor allem auch diese morbide Ausstrahlung der Ruine. Ich habe das Schloss zum ersten Mal gesehen, wie es so im Nebel lag, im Tal Reinhardsbrunn. Und da kam dann recht bald der Gedanke, dass man dort eigentlich eine Vampirgeschichte ansiedeln müsste.
Und Reinhardsbrunn hat ja, also in der Neuzeit eigentlich, auch richtig so Geschichte gemacht mit Verkauf an Investor und Einmischen des Staates in diese ganze Sache. Da ist ja immer noch Bewegung drin, ne?
Ja, kürzlich ist das Enteignungsverfahren zum Ende gekommen. Da hat sich etwas bewahrheitet, was ich im Buch schon angedeutet habe, dass es dann soweit wäre. Und das Buch steigt eigentlich ein mit den neuen Investoren, die nun kommen. Die Stadt Friedrichroda ist einerseits natürlich froh, dass sich jemand findet und möchte diese Investoren auch freudig begrüßen. Andererseits beginnt es in der Stadt mit Ächzen und Siechen und man fragt sich, warum.
Das sind alles die Ausblicke auf Ihren Roman Mondstich?
Mondstich ist der Titel. Mondstich im Gegensatz zum Sonnenstich, eine Verirrung der Nacht, die einen treffen kann, wo man vielleicht nicht genau weiß, ist es jetzt im Kopf der Handelnden oder ist tatsächlich eine Gefahr dort, die zu fürchten ist.
Wie haben Sie die Figuren gefunden?
Die Figuren, die sind eigentlich aus meiner Beschäftigung mit dem Ort herausgewachsen. Reinhardsbrunn liegt ja auch in der Nähe von Friedrichroda, dem Ferienort. Es war eine Herausforderung, diesmal zu sagen, ich nehme einen realen Ort, wo das spielen soll. Auch Schauplätze, die dann der Leser wiederentdecken und wiedererkennen kann. Und ich habe Figuren gesucht, die holzschnittartig auch in den Ort passen. Also ein ehemaliger Ferienort, der zu DDR-Zeiten wirklich dann auch eine große Zeit hatte, wo man sich aber im Moment fragt, gibt es für diesen Ort eigentlich auch eine neue Zeit irgendwann, in welcher Weise?
Eine Zukunft oder so, ja. Haben Sie dort auch für Ihren Roman so historische Quellen studiert? Also, dass Sie tief in die Archive hineingegangen sind oder in die Museen, um jetzt die Hintergründe des Schlosses Reinhardsbrunn nochmal in der Tiefe auszuloten?
Ja, ich habe die Gespräche gesucht mit Heimatforschern dazu, habe mich mehrfach fachkundig führen lassen durch den Schlosspark und ums Schloss herum. Leider darf man ja nun nicht hinein, auch wenn da immer wieder Fotos im Internet auftauchen von Leuten, die es gewagt haben. Dann gibt es einen Experten, der lebt in Georgenthal, der heißt Wilhelm Rausch und der hat nun ein Standardwerk verfasst über das Schloss Reinhardsbrunn. Mit dem habe ich mich auch getroffen und sein Buch studiert. Ja, und ich glaube, der Leser merkt dann auch, wo die Dinge historisch recherchiert sind und wo dann die Fantasie des Autoren das ein bisschen übertreibt.
Das ist ja das Recht des Autoren, die historischen Ereignisse mit lebenden Sachen zu verbinden, ne? Und da ist natürlich fast auch jedes Mittel recht, ne? Also ich habe zumindest die Autoren, die ich hier hatte, die historische Romane geschrieben haben, die haben da auch die Historie als Gerüst genommen und dann ihre Geschichten darauf gewoben.
Genau darum geht's ja. Es geht ja nicht darum, Geschichtsunterricht zu machen, sondern am Ende ist es Literatur. Die soll unterhalten, sie soll aber auch zum Nachdenken bringen. Und in meinem Fall ist es ja auch ein Stück weit Fantasy.
Ja, also wir haben die Fakten der Geschichte, aber wie es genau gewesen ist, das weiß heute sowieso keiner mehr, denn aus den Zeilen, die da in Chronika stehen oder so in Urkunden, da kann man ja mitunter nicht viel entnehmen, ne?
Wir wissen beispielsweise, dass Martin Luther von der Wartburg aus mehrfach in Reinhardsbrunn gewesen ist, zu rätselhaften Verhandlungen. Und der Historiker könnte sich fragen, warum? Weshalb gefährdet er seinen Aufenthalt? Weshalb gefährdet er seine Anonymität? Er war ja unter Pseudonym auf der Wartburg. Was hat er dort zu suchen gehabt? Und die Fantasie des Autoren hat jetzt nun die Freiheit, da auch Antworten zu geben.
Also diese Lücken zu füllen. Das ist also verbrieft, dass Luther in Reinhardsbrunn war, aber es ist keine Inhalte vermittelt.
Nein, er hat Verhandlungen geführt. Das wissen wir durch Mikonius, den Gotha-Reformator.
Aha. Soweit das Gespräch mit Andreas Kolb. Die vollständige Sendung und mehr Informationen und Auszüge aus seinen Büchern können Sie in der Bücherbar im Oktober hören. Wir machen weiter mit